Der Feldzug der Deutschen ab 1941 in die Sowjetunion war von Beginn an als ideologischer Weltanschauungs- und rassebiologischer Vernichtungskrieg konzipiert. Das hieß Zerstörung, Auslöschung, Ausbeutung. Dieses Konzept wurde auch rund 290 Kilometer südwestlich von Sankt Petersburg angewendet. Dort in Westrussland, nahe der lettischen Grenze, liegt Pskow. 3 Jahre Besatzung durch die Deutschen vernichteten einen Großteil dieser Stadt. Über 300.000 Menschen verloren ihr Leben. 1941 kamen die deutschen Truppen, 1944 verließen sie die Stadt. Und dann jahrelang kein Kontakt, jahrzehntelang. Bis 1991, da reist eine deutsche Delegation nach Pskow, um Versöhnung zu bitten. Was für ein Angebot, was für ein Anliegen, Klaus Eberl. Willkommen bei den Resonanzen.
Hallo, schönen guten Abend.
Oberkirchenrat, Vizepräses der EKD-Synode und vor allen Dingen Vorsitzende der Initiative Pskow. 1998 erst gegründet, 1991 sind Sie hingereist. Mit was für Erwartungen?
Es gab einen Synodenbeschluss der Rheinischen Landessynode zur Versöhnung mit der Sowjetunion. Man knüpfte an Tagungen in der Evangelischen Akademie. Da wurden so die ersten Kontakte geknüpft. Und 1991 sind wir dann zum 50. Gedenktag des Einmarsches der deutschen Wehrmacht nach Pskow gefahren mit ziemlich mulmigem Gefühl. Das kann man sich denken. Wir wussten nicht, was erwartet uns dort. Und es gab eine rheinische Besucherdelegation, so aus allen Kirchenkreisen. Peter Bayer war damals Präses unserer Landeskirche, er an der Spitze. Und wir haben gesagt, das Erste ist eigentlich, dass wir uns kennenlernen, dass wir hören, wie lebt ihr in Russland, in der Sowjetunion. Das war noch so die letzte Phase der Sowjetunion. Und wie können wir miteinander Brücken der Versöhnung bauen? Das war eigentlich der erste Impuls.
Wie hat man reagiert auf dieses Versöhnungsangebot 91?
Also wir haben ja nicht das Versöhnungsangebot gemacht, das kann man ja nicht, man kann ja nur um
Versöhnung
bitten.
Man kann.
Ganz unterschiedlich. Der damalige Erzbischof Wladimir fand das gut, aber er sagte, kommt doch zu einem anderen Tag. Dieser 22. Juni ist noch so belastet, es gibt noch so viele Menschen, die hier wohnen, die Angehörige verloren haben. Kommt doch zu einem anderen Tag. Und dann haben wir mit ihm hin und her diskutiert und sind dann doch zu dem Schluss gekommen, wir wollen das wagen.
Es reicht ja nicht nur zu sagen, ich möchte um Vergebung bitten, ich möchte um Versöhnung bitten, sondern da ist ja auch Tätigkeit gefragt. War das von Anfang an ganz klar, dass Sie gesagt haben, wir müssen eigentlich hier zeigen, dass wir anders sind, was anderes wollen?
Also erst ging es nur um den Besuch. Aber weil es keine wirklichen Zufälle gibt, wohnte ich dann, als ich in Pskow war, bei einem russisch-orthodoxen Priester, der eine geistig behinderte Tochter hat. Und just in dieser Woche trafen sich Eltern behinderter Kinder bei ihm, um mit dem Priester zu überlegen, gibt es eine Alternative zu dem russischen Anstaltssystem. Denn in Russland war das ganz selbstverständlich.
Ein Anstaltssystem für
Behinderte. Ah, ja. Ja. Also es ist ganz selbstverständlich eigentlich bis in die Gegenwart hinein. Ja. Wenn ein Kind mit einer schweren Behinderung geboren wird, gilt es als nicht bildungsfähig und geht in die sogenannten Internate. Darunter stellt man sich am besten nicht so etwas vor, was wir unter dem Wort Internat hier haben, sondern das sind wirkliche Verwahr- und Betreuungsanstalten unter katastrophalen Rahmenbedingungen. Also mit einem Betreuungsschlüssel von 1 zu 50, mit wenig Essen, mit wenig Hygiene, mit null Förderung.
Ein Betreuer auf 50 zu fördernde Menschen. Und da sind Sie aktiv geworden.
Und wir kamen ins Gespräch miteinander und ich habe gesagt, auch Behindertenarbeit habe ich ein bisschen Ahnung von. Ich bin über die Behindertenarbeit zur Theologie gekommen und gesagt, vielleicht kriegen wir doch irgendein Projekt hin. Und das war dann noch sehr, sehr vage am Anfang. Ich bin dann nach Hause gefahren, habe in meinem Presbyterium erzählt, was ich erlebt habe. Und dann gab es sofort in der Gemeinde Leute, die gesagt haben, hier müssen wir doch eigentlich aktiv werden. Denn Versöhnung entsteht ja nicht dadurch, dass eine Landessynode einen Beschluss fasst, sondern darüber, dass Menschen etwas miteinander gestalten, dass sie die Zukunft entwickeln.
Mittlerweile gibt es mehr als 40, ich glaube es sind 47 soziale und pädagogische Projekte, ein heilpädagogisches Zentrum und. Hat man nicht erstmal skeptisch reagiert, so nach dem Motto, was wollen die Deutschen uns denn jetzt bringen?
Ich war damals 35 Jahre alt und ich glaube, der Bürgermeister der Stadt hat mich nicht ganz ernst genommen. Der hat das schlicht und einfach nicht geglaubt, als ich dann einige Monate später nach Pskow gefahren bin und gesagt habe, wir wollen jetzt hier ein heilpädagogisches Zentrum machen. Da gab es dann so Fantasien, wird der vielleicht vom Bundesnachrichtendienst geschickt oder was auch immer. Und dann gab es natürlich sehr schnell ganz natürliche Partner auf russischer Seite, nämlich die Eltern der behinderten Kinder. Die haben ein großes Interesse daran, dass etwas bewegt wird, dass sich etwas verändert. Und dann sind wir zuerst auf die Suche gegangen nach einem Grundstück. Das war schwierig, weil es zu damaliger Zeit gar keine Möglichkeit gab, Eigentum zu erwerben, ein Grundstück zu kaufen. Das gab es gar nicht, es war noch gar nicht vorgesehen, dass überhaupt so etwas möglich ist, egal für wen. Und wir haben aber alle Klippen überwinden können und haben dann, was ich heute immer noch faszinierend finde, innerhalb von einem Jahr dieses heilpädagogische Zentrum gebaut.
Und das ist nur eins von vielen Projekten. Ist das Ihr Verdienst, wenn man heute sagt, Pskow ist die sozialste Stadt Russlands? Oder also ist das ein
nicht
Verdienst,
mein, nicht mein
nein,
Verdienst
Ihrer Initiative?
Mit Sicherheit ist das der Anstoß gewesen. Weil dadurch auch auf Seite der Politiker ein neues Bewusstsein entstanden ist, dass die Lebensqualität einer Stadt ein hohes Gut ist. Pskow ist eine sehr arme Stadt. Also in Russland haben wir unglaubliche Einkommensunterschiede und die verschiedenen Regionen sind natürlich auch noch sehr unterschiedlich ausgestattet. Pskow ist eine arme Stadt, aber durch diesen Impuls, den wir setzen konnten, ist es gelungen, wirklich diesen Akzent zu setzen. Und in der Tat, in Russland sagt man, Pskow ist die sozialste Stadt Russlands.
Ist das ein Punkt, wo Sie sagen, das ist unser Angebot zur Versöhnung? Dass wir hier die Lebensumstände ändern, die unsere Väter und Großväter vernichtet haben?
Ich glaube, es kommen so viele unterschiedliche Dinge zusammen. Wir haben auf russischer Seite großartige Partner gefunden. Und das war das Wichtigste. Also man darf sich ja nicht die Illusion machen, als könnten wir hier von Deutschland aus Lebensverhältnisse in Russland einfach verändern. Sondern wir können nur als Freunde, als Partner mit den Freunden in Russland gemeinsam etwas entwickeln. Und ich habe immer gesagt, das sind Brücken, die wir gemeinsam bauen. Also die müssen von beiden Seiten gebaut werden. Das geht nicht von einer Seite zur anderen Seite, sondern man muss sich dann irgendwo in der Mitte treffen. Und man, wenn ich das Bild weiter benutzen möchte, man merkt dann auf einmal, diese Brücke ist belastungsfähig. Da können ganz viele andere auch noch drüber laufen und können so etwas Neues entwickeln.
Wenn Sie einen Satz zu vervollständigen hätten, wie würden Sie ihn vervollständigen, wenn er beginnt mit Versöhnung ist möglich, wenn?
Ich würde sagen, wenn die Menschen bereit sind, im Gedenken an das, was war, etwas Neues zu entwickeln.
Brücken zu bauen, die Sie gerade erwähnt haben. Herzlichen Dank. Klaus Eberl, Oberkirchenrat, Vizepräses der EKD-Synode, aber vor allem Vorsitzender der Initiative Pskow, die wir gerade vorgestellt haben. Herzlichen Dank für das Gespräch.